Heute Abend Jesus Christus, menschlich und übernatürlich zugleich. Zuerst die Person Jesu, wir gehen auf Weihnachten zu. Und die Person Jesu ist großartig, ist einmalig, ist was Besonderes. Jesus ist was Besonderes, er ist das Ebenbild Gottes. Und eigentlich das, was Jesus war, das wollte Gott, dass du und ich, dass wir eines Tages sind. Söhne und Töchter Gottes. Jesus hat menschliche Gestalt angenommen. Wir werden das in der Weihnachtszeit noch sehr viel hören. Für mich ist Weihnachten ein ganz besonderes Fest. Weißt du, in dieser Zeit vor Weihnachten kriegt man so viele Briefe. Weihnachten wäre was Heidnisches. Weißt du, die Heiden haben keine Ahnung, was Weihnachten ist. Und das Weihnachten ist Sohn Gottes, kam in dieser Welt. Und ich habe eines festgestellt, Weihnachten, da predigen Engel das Evangelium. Da musst du nur zum Karstadt drüber gehen. Und dann hörst du Musik. Die Kirchen predigen kaum mehr Evangelium. Christ kam in die Welt, Christ zu erlösen. Aber aus den Lautsprechern, die Engel predigen Weihnachten das Evangelium, und zwar weltweit, auch wenn es Konsumfest ist. Gott benutzt auch das Konsumfest, und wo nur als einfach um Geschenke geht. Aber auch da kommt Gott zu seinem Recht. Und nachher, wenn es Heiligabend ist, Menschen werden von den Engeln angezogen, die Kirche, Weihnachtsevangelium, Krippe und so weiter. Auch wenn alles Zirkus ist und wenn alles nur äußerliches Klimbim ist, aber die Botschaft kommt drüber. Euch ist Christus, der Herr, der Erlöser der Welt, geboren. Und dann kommt Jahreswechsel und dann schreiben wir 2007 nach Christus. Nach Christus. Also, die Welt hat sich verändert durch die Geburt Jesu. Deshalb, Jesus war etwas Außergewöhnliches. Er ist Mensch und Gott. Und für mich heute, ich werde auch versuchen, rüberzubringen, so dass es nicht nur Gott übermenschlich und was Besonderes ist vor 2000 Jahren, weil das etwas war, sondern was ist er für mich heute? Zuerst einmal, Jesus ist mein Hohenpriester. Der hat alles, was ich hier auf Erden als Mensch erleide, erdulde, ertrage, alles, was mir passiert als Mensch, das hat er alles mitgenommen als mein Anwalt drüben in den Himmel. Und er sagt dem Vater, was los ist und was dort passiert. Er ist Gott. Er kennt Gott, wie niemand ihn gekannt hat. Und er kennt das Menschsein, wie niemand das Menschsein je gekannt hat. Er versteht Gott und er versteht uns. Das ist also, was wir von Jesus wissen und haben. Jesus ist also natürlich gewesen als irdischer Mensch, hat gelitten. Als Flüchtling kam er zur Welt irgendwo. Außenseiter war er seit den Rest seines ganzen Lebens, Wanderprediger. Er war nichts Besonderes. Wenn der hohe Priester seine Zeremonien hielt, hat er mehr Leute in einem Gottesdienst gehabt, als wahrscheinlich, was Jesus sein ganzen Leben lang vor sich hatte. Also er war nichts Besonderes. Oder wenn heute der Papst irgendwas zelebriert, dann hat er mehr Leute als alle Apostel und Prediger und so weiter damals in der Zeit Jesu alle miteinander gehabt haben. Aber das, was Jesus in der kurzen Zeit, in den 30, 33, 35 Jahren seines Lebens gewirkt hat, das hat die Welt verändert, die Welt in Bewegung gebracht. Als Mensch, Jesus, ich möchte die menschliche Seite und die göttliche Seite betrachten, wir sind zerrissen. So, ich kann, wenn ich die Decke anschaue, kann ich den Boden nicht beschreiben. Wenn ich den Boden beschreibe, hier den Teppichboden beschreibe, kann ich die Decke wieder nicht beschreiben. Ich habe also ein Problem. Also wir können uns nur auf eins oder das andere immer konzentrieren. Und bitte verzeiht mir, wenn ich dann ein bisschen hin und her hopse. Als Mensch fühlte er den Schmerz, die Verlassenheit am Kreuz, ganz schlimm. Am Kreuz ist das Menschsein Jesu ganz offenbar geworden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als die Auferstehung er erlebte, dann kam die göttliche Seite zum Durchbruch, dass er sogar durch verschlossene Türen gehen konnte und konnte in kurzer Zeit in Galiläa sein, konnte den Jüngern nachgehen, etc. Als er hier auf dieser Erde war, war er begrenzt. Und das ist Jesus. Auf der einen Seite total begrenzt und dann nach der Auferstehung und Sohn Gottes unbegrenzt. Und in seinen Erdentagen, er war auf der einen Seite mächtig und auf der anderen Seite ohnmächtig, wenn er am Kreuz hing. Mein Gott, mein Gott. Als man ihn verhaftete, er war Gott und Mensch in einer Person. Als man ihn verhaftete, dann fielen die Soldaten wie tot zu Boden, als er sagte, ich bin's. Und dann sagte er, ihr hättet mich die ganze Zeit verhaften können, aber warum habt ihr nicht genommen? Ihr habt öffentlich im Tempel gelehrt. Aber dann, wir sehen sogar noch in der Stunde der Verhaftung, Jesus sagt, lasst diese gehen, nehmt mich, ich bin's, den ihr sucht. So, und dann die Ohnmacht im Garten Gethsemane, meine Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus, wer ist er? Was ist er? Wie stuft man ihn richtig ein? Und ich habe eines festgestellt, wenn man eine richtige Erkenntnis des Herrn hat, kann man ihn in sein Leben einladen. Ohne Erkenntnis, aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde, weil man Jesus nicht richtig kennt. Wir können, manche Theologen haben Jesus nur den irdischen Jesus. Die sehen den Religionsstifter, die sehen den Rabbi, den sehen den Wanderprediger, den sehen den Gesundbeter oder Heiler und so weiter. Oder andere, die sehen nur den Herrn Jesus, den verherrlichten Jesus und so weiter. Und die wollen den menschlichen Jesus, mit dem möchten sie nichts zu tun haben. Aber Jesus war beides. Jesus war wirklich Gott und er war wirklich Mensch. Er hat uns Gott offenbart. Den Vater in unser Leben hineingebracht, in unsere Welt hineingebracht, die Liebe Gottes offenbart. Er ist als der Sohn Gottes in diese Welt gekommen und hat folgende Aufgaben gehabt, oder mehrere Aufgaben. Er sollte die Brücke zwischen Mensch und Gott bauen, das war so seine Hauptaufgabe. Und als er am Kreuz starb, da hat er Menschsein und Gottsein offenbart. Zuerst einmal bei der Hinrichtung, seht, welch ein Mensch, sagt Pilatus. Und dann der römische Hauptmann, als er dann den Tod Jesus sieht und bevor er ihm den Stich ins Herz gibt, sagt er, seht, das war wirklich der Sohn Gottes. Jesus, Gott hat seine Gebete prompt auf der Stelle erhört. Das war erstaunlich. Er konnte mit Gott per Du reden. Er hat uns vorgemacht, genau das ist möglich jetzt, wenn ich nachher zum Vater gehe. Er hat dieses Gebet um den Heiligen Geist. Ich werde den Vater bitten und er wird den Tröster senden, den Beistand, den Parakletos senden. Das Gebet wurde erhört. Oder auch die Einheit, auf das Johannes 17, auf das sie alle eins sind. Es ist nicht die Ökumene, es ist nicht die Weltkirche, was wir hier sehen, was manche Leute denken, das wäre die Einheit, sondern die Gläubigen in allen Sprachen, allen Kulturen, die finden, die Jesus lieb haben, die kommen, die Erkenntnis des Herrn haben, die kommen früher oder später zusammen und sie sind bis heute erhalten worden. Und der Satan begehrt euch, aber ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört. Das Gebet Jesu wurde also immer und immer wieder erhört. Lazarus, komm heraus. Also auf der Stelle. Gott hat durch ihn geredet. Wir haben durch ihn das Wesen des Vaters, die Art des Vaters, die Liebe des Vaters kennengelernt. Jesus ist etwas Übernatürliches, etwas Besonderes. Schon seine Geburt, Jahrhunderte vorher angekündigt. Die erste älteste Weissagung, was wir von Jesus haben, von seiner Geburt, ist vom Biliam, einen heidnischen Propheten eigentlich. Ich sehe einen Stern aus Jakob aufgehen, den Stern aus Jakob, also was den die Weisen später sahen. Der Biliam hat darüber geweissagt. Dann Micha hat genau geweissagt, wo er geboren werden sollte in Bethlehem. Jesaja einige Jahrhunderte, 7 Jahrhunderte vorher, dass er von einer Jungfrau geboren werden sollte. Die uralte Weissagung erfüllte sich in Jesus schon bei dem Sündenfall, als Gott sagte, der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Deshalb Weihnachten ohne Jesus. Und deshalb, ich möchte auch euch raten, feiert nicht Weihnachten ohne Jesus. Wenn Jesus keinen Platz hat, habt ihr Weihnachten verspielt. Das ist genauso wie Hochzeit ohne Braut. Oder Beerdigung ohne Leiche. Wenn Jesus nicht die Zentralfigur der ganzen Sache ist, da ist viel Lärm um nichts. Weihnachten ohne Jesus, vergiss es. Das ist nur Konsumfest, Fress- und Saufest, mehr aber nicht. Ein religiöses Gelage, Weihnachten ohne Jesus. Also Jesus ist die Zentralfigur von Weihnachten. Jesaja 9, Vers 5. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Wer ist dieser Jesus? Dieser menschliche und göttliche zugleich. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Er hat seine Leidens angekündigt, also er war Gottes Sohn, Menschensohn. Er wusste, weswegen er da war. Er war nicht nur, um zu heilen da. Er war nicht nur, um zu predigen da. Das haben andere erledigt und er hat nicht alle geheilt. Denn wir sehen später, einige Wochen, Monate nach der Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten, da ist noch der Lahme an der Tempeltür. 38 Jahre sitzt er schon da. Der saß auch, als Jesus vorbeiging. Jesus hat ihn nicht geheilt. Das haben seine Jünger als Auftrag gehabt, zu heilen. Sein Auftrag war die Erlösung der Menschheit. In Matthäus 16, da heißt es hier, seit der Zeit fing Jesus an, seine Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müssten von den Ältesten und von Schriftgelehrten und den hohen Priestern und getötet werden sollte und am dritten Tag auferstehen würde. All das hat er schon seinen Jüngern vorausgesagt, Matthäus 16 von Vers 21. Und Petrus nahm ihn etwas zur Seite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Wir wissen ja, paar Minuten vorher hat er gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und als er fragte, was denkt ihr, was ich sei? Satan, du bist mir ein Ärgernis, sagt Jesus zu Petrus, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Wir haben hier diese beiden Elemente, du siehst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Menschlich ist, nicht am Kreuz zu sterben. Das wollte der Teufel mit allen Mitteln verhindern. Menschlich war es, dass Jesus nicht in Bethlehem zur Welt kommt, sondern irgendwo in Nazareth oder hinter Dupfing. Aber ja, nicht in Bethlehem. So, und das Wort Gottes sich buchstäblich erfüllt, aber Jesus hat den Weg genommen und sich entschieden, den schweren Weg zu gehen. Kreuz, das war das Göttliche, was er wollte. Er wird in Jerusalem gequält, er wird in Jerusalem hingerichtet werden. All das hat er vorher gewusst und auch vorher angekündigt seinen Jüngern. Es war also keine Überraschung, was passierte. Alles, was Gott tut, teilt er seinen Freunden mit. Und Jesus war der Sohn des lebendigen Gottes. Auch seine Auferstehung. Am dritten Tag würde er auferstehen. Jesus, wer war er? Ein armer Prediger aus Galiläa, brachte aber mehr in Bewegung als alle, die je über diese Erde gingen. Brachte mehr in Bewegung, mehr Bekehrungen sind durch ihn geschehen, mehr Heilungen, mehr Erlösung. Aber auch auf der anderen Seite, mehr Kriege sind in seinem Namen geführt worden, mehr Eroberungen, Zerstörungen als durch irgendeinem anderen Menschen. In seinem Namen sind Gebäude gebaut worden, was alles so in seinem Namen alles geschehen ist. Die letzten 2 Jahrtausende sind ohne Jesus, wären ohne Jesus nicht denkbar. Im positiven wie im negativen Sinn. Also, Jesus hat die Geschichte der letzten 2000 Jahre bewegt. Aber auch die Geschichte vorher, die Jahrtausende, alles hat darauf zugearbeitet, auf das Kommen des Erlösers, als die Zeit erfüllt war, als die Welt eine einheitliche Sprache sprach, als die Römer ihre Straßen gebaut hatten, dass das Evangelium nachher sehr schnell verbreitet werden konnte und. Als das alles, als alle Fäden so eingeleitet war, als Pax Romanum die Welt regierte, also der römische Friede von Euphrat bis zu Limes, also dieses ganze Bereich eingefriedet war. Und so dann in dem Moment, als Kaiser Augustus sich ausgab als Sohn Gottes, in dem Moment, wo Kaiser Augustus sogar einem Monat einen Namen gab, August, Monat August, als er dann Münzen prägte und dann der Sohn Gottes sich ausgab und Friedensreich verkündigte, da kam Jesus, der Sohn der Maria, wo die Herrschaft auf seine Schulter ruht, wo er Friedefürst ist, ewig Vater und so weiter. Und sein Reich wird kein Ende haben. In Matthäus Evangelium fragt Jesus, was sagen die Leute, wer ich sei? Für wen halten sie mich? Und dann kamen die verschiedensten Antworten. Wenn du heute auf die Straße rumgehst und Leute fragst, was hältst du von Jesus, bekommst du die gleichen Antworten. Prophet, Johannes der Täufer, Elia, Jeremia oder irgend und so weiter. Die Liste wäre sehr lang. Wer ist Jesus? Ein Religionsstifter wie Buddha, Mohammed, Konfuzius und so weiter. Andere halten ihn als zum Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Ein Wundertäter, der ein Herz für Schwache, für Arme hat, für Kranke hat. Und wieder andere für ein Genie. Wer ist Jesus? Und was haltet ihr von ihm? Was haltet ihr von mir? Fragte nachher seine Jünger. Alle streiten sich um die Identität Jesu. Bis heute zerbrechen die Theologen den Kopf, die Philosophen. Wer war er wirklich? Was hat er wirklich gewollt? Und was hat er getan? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Der Theologe Heinz Zahn schreibt ein Buch und gibt den Titel für sein Buch, Es begann in Nazareth. Die Geschichte Jesu meint er. Aber die Geschichte Jesu begann nicht in Nazareth, sie begann auch nicht in Bethlehem, sie begann auch nicht in Jerusalem, sie begann auch nicht irgendwo auf dieser Welt. Die Geschichte Jesu, es begann im Himmel. Dort, es begann nicht in Nazareth. Er war von Ewigkeit her Gott. Also von daher möchte ich vielleicht jetzt anfangen und einsteigen. In Johannes 8, Vers 58 sagt er, ehe Abraham war, war ich schon da. Ehe Abraham war. Und aus der Ewigkeit kam er, aus der Liebe Gottes heraus kam er. Christus lebte schon vor seiner Geburt. Und das ist eigentlich eine Inkarnation, dass Gott Fleisch geworden ist, dass Gott ein Bettlergewand anzog und dann unter Menschen sich mischte, das ist also die eine Sache. Und jemand hat gesagt, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, das sind nur 3 verschiedene Masken für einen und denselben Gott. 3 verschiedene Masken. Gott Vater, der Schöpfer Gott, Gott Jesus als dieser Erlöser und jetzt Gott Heiliger Geist in verschiedenen Masken. Ich lasse es dahingestellt, was es ist. Aber auf jeden Fall, Gott hat sich unter den Menschen gemischt und war einer von uns. Hinter Jesus stehen also unheimlich viele Prophezeiungen. Das, was der Prophet Zacharia sagt, für 30 Silberlinge wird er verkauft werden. Exakt ging das in Erfüllung. Oder in einem Psalm wird gesagt, dass ein Vertrauter Jesus verraten wird. Judas Ischariot. All das wurde vorausgesagt. Das war keine Überraschung. In Lukas 24, 44 sagt er, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, nach der Auferstehung. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz, in Moses und bei den Propheten. Ich muss all das erfüllen, was von mir geschrieben ist. Und er sagt, die Schrift ist, die von mir zeugt. In den heiligen Büchern der anderen Religionen wird nicht über den Religionsstifter in dieser Art und Weise geredet. Zumindest auch nicht diese prophetische Aussage. Ob jetzt Mohammed oder Buddha ist jetzt dieser großen Religionen, aber von Jesus. Er wird angekündigt. Und dann kann er sagen, ich bin's. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Buddha kann sagen nur, ich bin ein Weg von vielen Wegen. Aber Jesus sagt, ich bin einzigartig. Und deshalb das ist, was den wahren christlichen Glauben zum Streitobjekt macht. Dieses Absolute. Und Jesus erhebt den Anspruch des Absoluten. Dieser Jesus war einzigartig, eigenartig, hat kein Buch geschrieben, aber wie viele Bücher wurden über ihn geschrieben? Und sogar die Zeitrechnung, unsere westliche Zeitrechnung oder westliche vor Christus und nach Christus. Er studierte nie Medizin, aber wie viele sind in seinem Namen geheilt worden? Und wie viele Krankenhäuser hat man in seinem Namen gebaut? Selbst wenn die Heilung nicht so in Anspruch genommen worden, aber diese ganzen Krankenhäuser, Leprastationen, und dergleichen. Er hat nie Jura studiert, aber so viel rechte Dinge hat er verkündigt. Was du nicht willst, dass euch die Leute tun, tut es ihnen also nicht. Wahrheiten, uralte Wahrheiten hat er wieder auf den Leuchter gestellt. Er besaß keine rhetorische Ausbildung, aber seine Zuhörer waren fasziniert. In Johannes 7, 46, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser. Und es ist interessant, als Petrus dann den Herrn verleugnet. Und da ist auch ein kleines Spielchen, Wortspielchen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Er hat den Menschen Jesus gekannt, aber diesen Menschen, der sich jetzt peinigen, schlagen, verspotten, verhöhnen, ich kenne diesen Menschen nicht. Er hat also nicht unbedingt gelogen oder Unwahrheit gesagt oder dass er feige gewesen wäre. Ich kenne diesen Menschen nicht. Pilatus sagt, seht, welch ein Mensch. Ohne Schuld, ich finde keine Schuld an ihm. Und im Traum bekommt die Frau von Pilatus, hab mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Also Jesus wurde sogar angekündigt als Gerechter für die Frau von Pilatus. Er komponierte, soweit wir wissen, kein Lied oder kein Gedicht, das er dichtete, aber wie viele Gedichte und wie viele Lieder über Jesus. Fanny Crosby, ein blindes Mädchen, mit 8 Jahren wird sie blind und ist über 80 Jahre alt geworden, hat über 3000 Gedichte über Jesus geschrieben. Und eines der schönsten, seliges Wissen, Jesus ist mein. Und dann sicher in Jesu Armen, ein blindes Mädchen schreibt über 3000 Gedichte allein über Jesus. Er gründete nie eine Familie, aber niemand machte so viele Familien glücklich wie er. Er befehligte nie eine Armee, aber Tausende und Abertausende, wenn ich schon an die Heilsarmee denke von William Booth. Er befehligte nie eine Armee, aber wie viele gehen exakt für Jesus, marschieren für Jesus, kämpfen für Jesus, wie sie nie für einen General kämpfen würden in ihrem Leben. Jesus starb sündlos. Ich finde keine Schuld an ihm. Sogar die Verbrecher links und rechts neben ihm, die sagen, wir leiden, wir verdienen unsere Strafe, aber dieser hat nichts verbrochen. Dann die Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu ist historisch besser belegt als die Schlacht von Waterloo. Exakter belegt. Und ohne Jesus wüssten wir nichts über Juden, wüssten wir nichts über Moses, wüssten wir nichts über die 10 Gebote, wüssten wir gar nichts. Er hat es alles populär gemacht. Misst man dieses kurze Leben von Jesus an den Früchten, die es in der Geschichte gebracht hat, dann war das Leben auf diesem Planeten ausschließlich von Jesus geprägt und geformt worden. Er hat so starken Einfluss ausgeübt auf die Menschheit in den letzten 2000 Jahren. Durch ihn wurden Millionen einzelner Menschen verändert, durch Jesus. Und zwar radikal. Aus Säufern wurden Diener Gottes, Arbeiter und so weiter, Rauschgiftsüchtige. Wir können die Liste nehmen, was Jesus bewirkte, was keine Psychiatrie und Psychoanalytik und kein Psychiater bewirkt, das bewirkte dieser Jesus. Napoleon, als er dann auf St. Helena war und dort 1821 nachdenken durfte und konnte über sein Leben, hat er über Jesus gesagt, ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Seine Religion ist ein Geheimnis, das für sich allein dasteht und das von einer Einsicht herrührt, die es keine menschliche Einsicht ist. Also, und er sagt, wenn ich als General Leute befehle, muss ich immer Augenkontakt haben. Aber dieser Jesus hatte keinen Augenkontakt. Und trotzdem, sie haben ihn nie gesehen von Angesicht zu Angesicht. Und alle, die an ihn glaubten, haben nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und sie gehorchten. Sie glaubten ihm. Sie folgten ihm. Das war Jesus von Nazareth. Und er glaubte, es war der größte Feldherr aller Zeiten, Jesus von Nazareth. Friedrich Nietzsche, als 17-Jähriger, hat er an einen Freund einmal geschrieben, folgende Zeilen. Ich weiß, wenn ich ihn nicht finden werde, werde ich keine Antwort auf mein Leben finden. Wenn ich ihn nicht finden werde, werde ich keine Antwort auf mein Leben finden. Und wir wissen, hat gesucht bis zuletzt. Jesu Geburt, ein Weltereignis. Weihnachten, ein Weltereignis. Weißt du, ich finde gewaltig, als der erste Mensch auf dem Mond landete. Aber hier landete der Sohn Gottes unter uns. Weihnachten, ein Fest Gottes. Und ich denke, wir sollten an diesem Weihnachtsfest wirklich uns auf die Geburt Jesu freuen. Uns ist der Retter, der Heiland der Welt geboren. Und als er kam, kein Platz für ihn. Nicht einmal eine Notunterkunft irgendwo. Er war einzigartig, und zwar in allem. Und trotzdem so allgemein. Er war ein ungewöhnlicher und doch ein sehr gewöhnlicher Mensch. Zimmermannssohn, Marias Sohn, wir wissen ihn. Obwohl er Sohn Gottes war, hat er kein großes Aufheben gemacht. Erst als 12-Jähriger im Tempel sagte, wisst ihr nicht, dass ich in das sein muss, was meines Vaters ist. Jesus hat nicht auf sein Recht gepocht, ich bin Sohn Gottes. Obwohl im Koran, weißt du, die Mohammedaner glauben mehr an die Jungfrauengeburt als manche Protestanten und manche Katholiken zusammen. Die glauben, dass Jesus, als er Baby war und die Weisen aus dem Morgenland kamen, dass er ihnen als Baby Rede und Antwort gegeben hat. Als Kind, unwahrscheinlich. Sie haben das Thomas-Evangelium verarbeitet. Oder, dass Jesus spielte und die bösen Kinder. Jesus werden im Koran Eigenschaften zugeschrieben, die nur Allah haben kann, also Gott für die Mohammedaner. Als er so Lehmvögel baute und dann kamen böse Kinder von Nazareth, er klatschte in die Hände, die Vögel wurden lebendig und sind davon geflogen. Nur als Beispiele. Also Jesus Eigenschaften zugeschrieben worden, auch im Koran. Und der Koran war bis 1800 die Bibel der Türken, hieß es so. Also auch diese Milliarde von Menschen haben etwas über Jesus gehört und gefunden. Und im Koran sind etwa über 50 Stellen, die eindeutig beweisen, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Auch Mohammed kommt nicht vorbei an Jesus und muss zugeben, Jesus ist einer der größten Propheten überhaupt. So, das muss er zugeben. Bei der Taufe erleben wir die Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich meine ganze Freude oder mein Wohlgefallen habe. Also Jesus wurde vom Himmel her bei der Taufe bestätigt vor tausend von Juden, die dabei waren. Das ist mein geliebter Sohn. Dann die Zeichen und Wunder, die er tat. Dann der Anspruch, den er erhoben hat, Menschen Sünden zu vergeben. Jesus, Sohn Gottes, auf der einen Seite und doch in Fleisch und Blut, so wie du und ich. Jesus, er führte nie einen Krieg. Aber wie viele Kämpfe, Kriege, sowohl als auch, wurde in seinem Namen geführt. Kein Haus wurde, er baute wahrscheinlich, nachdem er seinen Dienst antrat, kein Haus, aber unzählige Häuser wurden in seinem Namen gebaut. Wie viele Gemeinden wurden in seinem Namen gegründet und wie viel Reich Gottesarbeit wurde in seinem Namen gemacht. Jesus muss also etwas Ungewöhnliches gewesen sein, dessen Leben starken Einfluss hinterließ, Spuren hinterließ, weil er Gott in Person war. Seine Nachfolgern verspricht er, ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch bis ans Ende der Welt. Das verspricht er. Er ist bei uns. Also Jesus ist mehr als nur eine idealisierte religiöse Person, Gott und Mensch. War einmalig. Deshalb möchte ich über diesen einmaligen Sohn, Menschensohn, Gottessohn reden. Ob man daran glaubt oder nicht, in ihm steckt was drin. Und das, was in Jesus drin steckt, will auch in uns hineinkommen. Christus in uns, Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir können religiös sein, wenn wir Jesus nicht haben, wir sind dumme, elende, arme Menschen, ohne Hoffnung. Aber Jesus in uns, Hoffnung des Lebens. Jesus ist mehr als nur ein Wundertäter. Also für mich ist Jesus mehr als nur ein liebenswürdiger, sympathischer Mensch, mehr als ein Edler, mehr als ein guter Lehrer, mehr als ein Prophet, mehr als ein Heiliger. Für mich ist Jesus Mittler zwischen Gott und Menschen. Amen. Amen. Seid ihr einverstanden? Er ist das Bindeglied, dieses Organ, das uns mit Gott vereint, verbindet, verschmilzt. Er sagt, ich bin die Tür zum Vater. Jesus hat eine Position nicht verdient, dass er das ist, sondern Gott hat ihn gemacht. Gott hat ihn zu diesem Mittler gemacht. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen geworden. Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wäre Jesus nur eine verdienstvolle Person gewesen, die das geschafft hat, dass er auf Golgatha starb, dass er und so weiter. Jesus ist nicht von selber aus dem Grab rausgekommen, sondern der Vater hat ihn auferweckt. Und die Bibel sagt, derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, derselbe Geist holt auch uns aus dem Grab. Also plötzlich, wir haben durch Jesus eine ganz neue Identität. In Johannes 3, Vers 13 sagt Jesus zu dem Theologieprofessor Nikodemus, dem weisen Ratsherrn dort in Jerusalem, diese geheimnisvolle Worte: Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, des Menschensohn. Niemand ist hinaufgestiegen zum Himmel, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, des Menschensohn Jesus Christus. Jesus kam aus dem Himmel und Jesus ist auch dort wieder zurückgegangen. Zum Göttlichen können wir nichts hinzufügen. Jesus war göttlich, ist der Vollkommene und der Reine, der von keiner Sünde wusste. In Prediger Kapitel 3, Vers 14, da hören wir von Gott: Jetzt erkannte ich, alles, was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Also Jesus ist ein Produkt der Ewigkeit. Alles, was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Du und ich, wir sind auch aus der Ewigkeit. Bloß wir haben einen Sündenfall dazwischen, was Jesus nicht hatte. Er war ohne Sünde. Man kann nichts hinzufügen, also was Gott in der Ewigkeit tut, und auch nichts abschneiden. Was auch immer geschehen ist, war schon vorher da. Und was geschehen soll, ist schon geschehen. Und Gott wird das Verjagen, Verjagte wieder suchen. Also alles ist in der Ewigkeit da. Und Gott sucht das Verjagte, das Gefallene, das Vertriebene, das, was in Sünde gefallen ist, das sucht Gott und bringt es zurück. Jesus war schon da, als es noch keinen Menschen gab. Jesus war schon da, als es noch keine Schöpfung gab. Überhaupt nichts. Kein Engel, kein Teufel, kein Wassertropfen, noch gar nichts. Und dann sagte Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der sieht den Vater. Oder hat den Vater gesehen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das weist schon auf diesen göttlichen Ursprung des Herrn Jesus hin. Er ist also unübertrefflich. Wer mich sieht, Johannes 14, 9, der sieht den Vater. Jesus und Gott hängen zusammen. Jesus und wir Menschen hängen zusammen. Er ist dieses Bindeglied. Und alles ohne Verdienst, ohne Dritte. Alles ist er, derjenige, der das Zentrum des ganzen Geschehens ist. Die Inkarnation Gottes in Jesus bleibt für uns natürlich als Menschen, als Sterbliche heute noch etwas Geheimnisvolles, etwas Verborgenes. Keiner versteht es. Und es geht auch niemand was an. Auch das muss man sagen hier. Auch wie ist der Mensch geworden? Es geht dich nichts an. Wie das alles so vor sich ging. Das versteht kein Engel. Diese Menschwerdung Gottes in Jesus Christus versteht kein Engel, versteht kein Prophet. Deshalb, sie haben immer gedeutet, auf was er spricht. Wie soll der Messias kommen? Kein Philosoph versteht es, kein Akademiker, kein Mediziner und ich würde sagen auch kein Pastor. Und kein Gläubiger versteht kein Mensch. Es ist etwas Geheimnisvolles. Nicht einmal der Psychologe versteht es. Wie mag das zugehen? Maria sagt es. Wie mag das zugehen? Also nicht einmal die Mutter selbst, die das Kind zur Welt bringt, kann es verstehen. Wie mag das zugehen? Dass das Fleisch Gottes, das Wort Fleisch wird und unter uns wohnt, dass das Göttliche ein Teil von uns wird, dass das Göttliche mit dem Menschlichen verschmilzt. Wie mag das zugehen? Niemand hat Gott je gesehen. Johannes 1,18. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, hat die Kunde uns gebracht. Niemand hat Gott je vorher gesehen. Also Jesus ist alternativlos. Das Verhältnis Gott-Mensch ist alternativlos. In ihm verkörpert sich das alles. In Jesus vereint sich Himmel und Erde, Gott und Mensch in einem. Ewigkeit und Geschichte, Sichtbares und Unsichtbares, Äußeres und Inneres, Gewöhnliches und Ungewöhnliches. Alles vereint sich in Jesus Christus. Jesus kam von Gott und er brachte uns Gott. Und er war Gott, aber er war an Gebärden, heißt es in der Bibel, so wie du und ich, mit 5 Finger an der Hand, Nase, Augen, Ohren, all das war ein Teil von Jesus. Er kam von Gott und war Gott und lebte wie ein begrenzter Mensch. Wie ein begrenzter Mensch. Jesus ist also mehr als alle Religionsgründer zusammen, deshalb will ich über die gar nicht groß diskutieren heute Abend. Er ist eine ungewöhnliche Gestalt, auch der religiösen Welt. Das ist etwas Ungewöhnliches. Er ist mehr als der Gründer des Christentums. Weißt du, das Christentum können wir nicht unbedingt sagen, das ist von Jesus. Eigentlich müssen wir Paulinisten heißen, denn das meiste, was wir im Christentum haben, kommt über den Apostel Paulus, nicht über Jesus. Also wenn wir ganz ehrlich sind, das ganze Gemeindeleben, sprechen in anderen Sprachen. Jesus hat nichts über Sprachengebet gesagt, aber Paulus sagt so viel über Gaben, Älteste etc. Eigentlich müssten wir Paulinisten sein. Also deshalb, Jesus ist nicht unbedingt der Begründer des Christentums, aber des christlichen Glaubens. Ohne ihn können wir gar nicht existieren. Bräuchten wir gar nicht mehr weiterreden. Er ist die Wahrheit, er ist das Licht, er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur allein durch ihn. Willst du wissen, wie Gott ist, dann sollst du ihn anschauen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du Gott selbst kennenlernen möchtest, musst du Jesus anschauen. Er ist der Einzigartige, der ihn dich zum Vater bringen kann. Er ist dazu ermächtigt, Sünden zu vergeben. Nur einer kann Sünden vergeben, kein Pastor, kein Priester und kein Mensch. Nur Gott und Jesus können Sünden vergeben. Und ich steinige dich auch nicht, sagt Jesus zu der Ehebrecherin. Gott hat ihm Kräfte gegeben, die alles übersteigt, wie es gegeben, alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Wer kann das von sich sagen? Wir können jetzt von Jesus denken, was wir wollen. Entweder war er Sohn Gottes oder war er ein Verrückter. 2 Möglichkeiten haben wir. Entweder war er das, was er wirklich behauptete zu sein, oder er war Wahnsinniger. Und selbst dazu braucht man sehr viel Portion Fantasie, um Wahnsinniger zu sein. Das, was er war, was er behauptete und was er bewies, dass er sei. Wenn wir uns die Lebensweise Jesu anschauen, Sorge für die Kranken, für die Armen, die Ausgestoßenen und so weiter, dann seine Weisheit, die er hatte, so spricht kein Mensch, widerspricht. Sogar die Schriftgelehrten, in welcher Vollmacht tust du das? Woher hast du die Kraft? Und dann, wie schlagfertig Jesus war und wer sie schnell zu Schnecke machte mit seinen Gegenfragen. Er war mehr als nur ein guter Mensch. Als jemand zu ihm kommt und sagt, guter Meister, sagt er, hör mal, halt den Mund. Wer ist gut? Nur Gott allein ist gut. Wer ist gut? Er war mehr als ein guter Mensch. Und er hat nicht einmal die Ehre für sich genommen. Menschen nehmen normalerweise Ehre und so ein Wahnsinniger hätte erst recht Ehre für sich genommen. Ein Pharisäer hätte für sich die Ehre genommen. Aber er, nein, danke, er weist es zurück. Aber dann in Johannes 10, Vers 30 sagt er, ich und der Vater, wir sind eins. Und da ist diese Einheit. Dann die Selbstaussagen Jesu, was er war und was er behauptet zu sein. Denn zu behaupten, dieses Jerusalem-Syndrom, ich bin Jesus Christus oder ich bin Sohn Gottes, kann jeder Verrückte sagen. Aber Jesus hat es bewiesen, dass er hat gar nicht so groß geredet, sondern Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Er hat nirgendwo an keiner Stelle gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Er sagte nur, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und dann sagte er, du sagst es. Aber er hat nirgendwo gesagt, er hat es nicht nötig gehabt, irgendwie herauszustellen, er wäre der Sohn Gottes. Du sagst es. Und dann Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Jeder kann sich als Prophet, Apostel oder was weiß ich ausgeben, aber Jesus war das. einzigartig war. Und das hat er auch bewiesen, dass er einzigartig war. Er hat Menschen imponiert, auch seine Zeitgenossen, die Pharisäer, die waren ständig immer auf die Fersen. Die haben einfach mit dem Notizzettel alles aufgeschrieben und wehe, wenn er da irgendwas falsch gesagt hätte. Jesus hat alle starken Eigenschaften des Menschen gehabt. Das war er Gott auf der einen Seite, aber dann die starken Eigenschaften eines Menschen. Er war kühn, er war mutig, er war selbstbewusst, er hatte ein Sendungsbewusstsein. Ich muss sogar als 12-Jähriger, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und ich muss diese Dinge tun. Er hat sich nicht von Menschen manipulieren lassen, sondern er wartete auf die Stunde Gottes, dieses göttliche Timing. Er war in allem, was er tat, ein Vorbild. Dass sogar ein Paulus, ein Pharisäer von Pharisäern sagt, seid meine Nachfolger, so wie ich Christi Nachahmer bin. Er war treu, liebte die Seinen bis zuletzt. In der Bescheidenheit und in der Majestät ist Christus unübertreffbar, dieses Mensch, dieses Menschliche, dieses Große. In ihm wird Mensch verkörpert und das Antlitz Gottes. Er war vollkommener Mensch und er war vollkommener Gott in einer Person. Jesus war sehr bescheiden. Wenn ich so diese Anrede höre, guter Meister oder Rabbi oder sonst was. Er sagt, niemand soll sich Vater nennen lassen, denn wir haben nur einen Vater im Himmel und das ist Gott. Er war kein großrednerischer Wundersmann oder mystische Gestalt oder verklärt. Er konnte auf dem Wasser gehen, aber hat damit kein Kapital draus geschlagen. Und gesagt, Leute, ich werde jetzt einen Beweis antreten, ich bin der Sohn Gottes. Auch nach der Auferstehung. Er ist nicht zu den Pharisäern hingegangen und sagt, Pharisäer und hohe Priester, hör mal, ihr habt den Falschen gekreuzigt. Ich bin Jesus, den ihr gekreuzigt habt, ich bin auferstanden. Oder hat niemand bewiesen, dass sie Unrecht haben und Unrecht an ihm gehandelt haben? Er war der vergebende, verzeihende, der liebende Gott, der die Menschen nicht blamiert. Er liebte die Kinder, die Frauen. Das ist ganz arg wichtig, denn die Juden liebten die Kinder nicht und die liebten auch die Frauen nicht. Und sie danken Gott und danken bis heute noch immer, wenn sie beten, Gott, ich danke dir, dass ich nicht ein Heide bin und dass ich nicht eine Frau geworden bin. Ja, müsst ihr nur diese Gebete, die jüdischen Gebete euch anhören. Die danken heute noch, dass sie nicht als Frau zur Welt gekommen sind und nicht als Heiden. Jesus wurde von Satan versucht, so wie du und ich versucht werden. Und sogar der Satan wusste nicht, ist das nicht, bist du Gottes Sohn? Also selbst der Teufel konnte Jesus nicht erkennen, bist du Gottes Sohn? Nur Judas Ischariot konnte verraten, weil er wusste aufgrund der Offenbarung, das ist er. Jesu Weseneinheit mit Gott sollte unreifen verborgen bleiben, unkundigen, unwissen verborgen bleiben. Bist du Gottes Sohn? Selbst der Teufel wusste es nicht genau. Er musste verraten werden. Jesus konnte natürlich auch sehr zornig werden, eine Peitsche machen und die Leute, die Händler aus dem Tempel raustreiben und konnte sagen, was habt ihr aus meines Vaters Haus gemacht? Sollte ein Bethaus sein und was habt ihr gemacht? Eine Räubergrube, Mördergrube. Jesus war für die Menschen damals wie für uns heute immer ein Rätsel. Wer ist das, dieser Jesus von Nazareth? Volle leibliche, menschliche Einheit in sich selbst, Seele, Geist und Leib hat er gehabt. Und dann erst am Kreuz kommt all das zum Tragen, Gott und Mensch. Dort, als er zwischen Himmel und Erde hängt, wird es offenbar, dass er Sohn Gottes ist. Als sich die Sonne verdunkelt, als die Erde bebt, und zwar alles in diesem göttlichen Timing, alles in diesem göttlichen Timing, Mensch und Gott. Trifft sich auf Golgatha. Und er hat die Menschheit versöhnt mit Gott. Also Mensch hat Gott versöhnt, der Mensch Jesus. Jesus übersteigt all unser Denken einfach. Das ist die Tatsache. Wir verstehen das nicht. Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Und das sagt Jesaja schon in Kapitel 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Und das gilt auch für Jesus, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Unsere Gedanken können die Logik Gottes nicht erfassen. Wie konnte er, der Sohn Gottes, Mensch werden? Und dann lässt er die Planeten kreisen, dann verlässt er den Himmel, dann verlässt er alles und er ist ganz Mensch. Jesus, als er hier auf dieser Erde war, war er 100% Mensch, war er nicht Gott. Hat ihn in Windeln gemacht, hat geschrien, brauchte die Brust der Mutter Maria. Denn später kommen die Leute und sagen, selig sind die Brüste, die dich gesäugt haben. Also er hat keine himmlische Babynahrung bekommen. Er wurde ganz normal gestillt, wie alle anderen Menschen auch. Er ist aus dem gleichen Stoff, wie alle anderen Menschen auch waren. Und er ist aus dem gleichen Stoff wie der Vater. Also das ist das Geheimnis aus Gott. Gott ist nicht, Jesus ist nicht geboren. Ich war schon, ehe Abraham war. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Warum wir manchmal dummerweise ein geborener Sohn Gottes sagen? Es ist wesensgleich. Er ist genau das, wie Gott ist. Er hat die gleichen Eigenschaften wie der Vater, gehört zum Vater und ist mit dem Vater total identisch. Er und der Vater sind eins. Jesus ist Gottes Sohn, weil er seinen Ursprung in Gott hat, und er ist Mensch geworden, weil er den Ursprung voll ganz im Menschen ist. Nur er ist ohne Sünde. Warum? Weil der Heilige Geist ihn gezeugt hat. Diese Jungfrauengeburt, man kann sich darüber streiten, so viel man will, es ist ein Mysterium. Ohne die Jungfrauengeburt wäre Jesus nie Jesus gewesen und geworden. Das ist ganz ein wichtiger Fakt, aber da gehe ich heute nicht drauf ein. Jesus sagt, das ist aber das ewige Leben, Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, Vater, und mich, dass sie den erkennen, den du gesandt hast. Und Petrus sagt dann Matthäus 16, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir brauchen diese Erkenntnis. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Nur das ist, was uns rettet. Uns rettet nicht, wenn ich an Jesus glaube. An Jesus glaubt auch der Teufel. Und es weiß, dass es Jesus gibt. Und fragt ihn, bist du Gottes Sohn? Und so weiter. Und er weiß über die Herrlichkeit Gottes, weiß er bestens Bescheid. Der Teufel weiß über das Wort Gottes und er zittert sogar vor dem Wort Gottes, sagt uns die Bibel. Also allein an die Bibel zu glauben, reicht uns nicht aus, oder für wahr zu halten, Jesus war der Sohn Gottes, reicht nicht aus. Du brauchst die Erkenntnis, dass er der Sohn des lebendigen Gottes. Der Heilige Geist muss deinem Geist oder meinem Geist oder unserem Geist Zeugnis geben, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. In Lukas Kapitel 2 heißt es, dass Jesus sich entwickeln musste als Mensch, Lukas 2, 51, und er nahm zu an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen und blieb untertänig und gehorsam seinen Eltern. Also Jesus musste zunehmen an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen. Also es reicht nicht aus, dass er nur vor Gott zugenommen hat. Und es reicht auch nicht aus, dass er vor Menschen zugenommen hat. Wir sehen diese göttliche Prägung, diese göttlich und menschlich zugleich. Er nahm also vor Gott und Menschen zu, und bis er sein Lehramt antrat. Und dann setzte sich mehr und mehr das Göttliche raus. Und dann in Lukas 24, Vers 26 sehen wir, musste nicht Christus leiden und so eingehen in seine Herrlichkeit? Musste das nicht alles so sein? Diesen Emmaus-Jüngern erklärte das. Jesus war also Gott und Mensch zugleich. Er war der Einzige, der das je werden konnte und geworden ist, der vom Vater kam und sagte, ich gehe auf diese Menschen. Er war derjenige, der sich unserer Schwachheiten angenommen hat, der Gebrechlichkeit. Er ist kein Fremder gewesen, sondern er hat sich voll mit uns Menschen identifiziert. Er ist unser Bruder geworden. Sogar der Erstgeborene, sagt uns die Bibel, aus den Menschen. Er hat sich mit den Menschen vereinigt, als Sohn Gottes. Also Gott Mensch und Mensch Gott ist er gewesen. Und in ihm wohnte dann die ganze Fülle, erste Anfang und das Ende, Alpha und Omega, Offenbarung Kapitel 22. Wahrer Gott, so hat man das nachher im Glaubensbekenntnis formuliert, wahrer Gott und wahrer Mensch. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Wer wissen will, wer Gott und was Gott ist, der muss nur Jesus Christus kennenlernen. Das ist alles. Wenn du ihn siehst, siehst du, wer und was Gott ist. Er ist die Wahrheit über Gott. Und alles, was wir je über Gott erfahren können, können wir nicht aus den Büchern erfahren, können wir nicht aus den Predigten erfahren, können wir erst aus der Offenbarung des Heiligen Geistes über Jesus Christus erfahren. Kolosser Kapitel 1, Vers 15, da heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus zog als die verkörperte Liebe Gottes umher, dieses unsichtbare Wesen Gottes. Gott kann kein Mensch sehen, Gott kann niemand beikommen und trotzdem hat er sich in Jesus verkörpert. Er will Gutes tun, er hat wohlgetan und ist doch wegen seinen Wohltaten als Übeltäter verdammt und verurteilt worden, ganz besonders mit der Auferweckung des Lazarus. Den Pharisäern wäre es recht gewesen, der wäre im Grab verstunken und verschimmelt. Aber Jesus weckt ihn auf und sagt, Lazarus, komm heraus. Jesus ist König, Priester und Prophet. Er hat sämtliche Ämter des Menschseins, überhaupt was ein Mensch erreichen kann. Alle Ämter in sich vereinigt, Menschensohn und Gottessohn, alle Ämter, König, Priester und Prophet. Diese Ämter wurden auch verlästert bei der Kreuzigung. Weissage, wer hat dich geschlagen? Oder man hat einen Purpurmantel aufgehängt und sagt, König und so weiter und ihn gehuldigt so zum Schein. Bist du, Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Johannes 18. Und Jesus sagt, jawohl, du sagst es, ich bin es. Bist du der König der Juden? Und Kaiphas hat Jesus kurz zuvor dieselbe Frage gestellt, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und auch zu ihm hat Jesus geantwortet, du sagst es. Du sagst es, Matthäus 14 oder Markus 14. Du sagst es. Hat also nicht gesagt, ich sage es, sondern du sagst es. Er war also sehr bescheiden in seiner Antwort. Er hat sie nicht zum Sohn Gottes gemacht, sondern du sagst es. Es ist schwierig, auch wenn man so über Jesus predigt, Jesus so den Menschen klar zu machen. Ich habe mir angewöhnt, einfach, wenn ich über Jesus mit Menschen spreche, dann sage ich, Heiliger Geist, verkläre du Jesus den Menschen. Ich kann es nicht. Heiliger Geist, öffne unser Verständnis, öffne unsere Augen über Jesus. Sonst kriegen wir einen einseitigen Jesus, vielleicht Jesus, den Superstar, diesen Helden, oder dann einen zum Anfassen, oder einen Jesus, den man nicht brauchen kann. Er ist das Original Gottes und das muss man entdecken. Und das Original kam vom Himmel und ist im Himmel. Wir haben den Meter, also ein Meter. Und da ist ein Eisenstück irgendwo in Paris nach der Französischen Revolution, weil jeder hat irgendwie Elle und Fuß und so weiter so gemessen und keiner konnte genau die Länge bemessen. Dann haben sie gesagt, wir machen etwas Einheitliches, ein Meter. Und das Originalmeter ist in Paris, das wurde ausgemessen, so und wird dort aufgehoben und wird bewacht und so weiter und da wird nicht gemogelt. Meter bleibt Meter. Und so, Jesus bleibt der Sohn Gottes und bleibt Menschensohn. Und nach ihm muss sich alles richten. Er ist das Original Gottes. Er ist das, was Gott von den Menschen wollte, das Ebenbild Gottes. Ich lese in Kolosser noch einmal Kapitel 1 von Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen. Hört zu. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist von allem und er besteht alles, und es besteht alles in allem. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus ist immer Nummer eins. In allem der Erste. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er stellt Gott dar, uns Menschen. In ihm ist alles erschaffen. Ohne ihn gibt es keine Existenz. Gibt es dich und mich und uns, gibt es heute gar nicht ohne ihn. Nach ihm ist alles erschaffen. Erst als er sich entschloss und entschieden hat, ich gehe auf diese Erde, ich werde Mensch, ich werde sterben, ich lasse mich kreuzigen, ich versöhne die Welt. Erst nachdem er das in der Ewigkeit sich dafür entschieden hat, gab es die Schöpfung im Plan Gottes. Er ist die Vorstellung, die Idee, das Ebenbild Gottes, die Manifestation Gottes, das ist er. Er ist die Offenbarung, das Abbild, der Ausdruck Gottes. Er ist der Repräsentant Gottes. Von hier nach drüben. Und gleichzeitig, er ist der Repräsentant des Menschen bei Gott. Ohne Jesus bleibt Gott unsichtbar. Und auch wir bleiben Gott unsichtbar ohne Jesus. Er ist der hohe Priester geworden. Er kann mitfühlen. In Johannes Kapitel 14, Vers 9 sagt der Herr, spricht zu ihm, solange bin ich schon bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wie sprichst du denn, zeig uns den Vater? Denkst du, der Vater ist was anders? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Kannst du dir vorstellen, dein Vater ist 33 Jahre alt, der Herr Jesus. Wer mich sieht, Philippus, wie fragst du so dumm? Oder das war, geht auf diese Frage ein. Hebräer Kapitel 1, Vers 3, er ist der Abglanz von der Herrlichkeit Gottes, das Ebenbild vom Gotteswesen. Das ist er, der Erstgeborene von allem. Der gleich zweimal, dieses Wort hier, Paulus benutzt gleich zweimal im Kolosserbrief, Kapitel 1, dieses Wort der Erstgeborene, und wird benutzt, erstmal der Erstgeborene vor aller Schöpfung und dann der Erstgeborene von den Toten. Also vor denen, die davor waren und vor denen, die nachher nicht mehr da sein werden oder sein sollen. Also der Erstgeborene vor der Schöpfung und der Erstgeborene von den Toten, vor aller Schöpfung, also ist, bevor die Kreatur war und nachdem alles vergangen ist, ist er immer noch der Erste. Er ist Herr über Leben und Tod, auf Deutsch gesagt. In Gott und jetzt, oder in Jesus, bekommt Gott ein Gesicht, eine Form. Jetzt wird Jesus vorstellbar. Jesus ist die Offenbarung des allmächtigen Gottes, des einigen Gottes. Das Göttliche wurde jetzt menschlich in Jesus Christus. Wer mich sieht, sieht den Vater jetzt. Gott gibt sich ein menschliches Gesicht in Jesus. Menschliches Format. Hat sich als Mensch gezeigt. Meine Kinder, als wir das Alte Testament gelesen haben, da kam ja eine Passage, wo Gott da befohlen hat, ein Volk auszurotten. Und ich habe gedacht, mein Gott, wie kann ich das überspringen? Aber wir haben eine fortlaufende Bibellese gehabt und wir haben so systematisch einfach weitergelesen. Und dann sagt mein Sohn, Papa, aber das kann nicht sein. Das war Gott, bevor er Christ geworden ist. So grausam, wo er Völker ausrotten ließ, sogar Kinder oder Jugend gefährdet Botschaften, also grausam, wo Blut geflossen ist in Strömen. Das war Gott, bevor er Christ geworden ist. Finde ich toll. Der unendliche Gott ohne Anfang und ohne Ende gibt sich in Jesus Christus einen Anfang. Das ist unverständlich, da fängt er an. Obwohl er ohne Anfang ist und ohne Ende ist, macht er sich einen Anfang in Bethlehem. In Jesus ist Gottes Werk zum Durchbruch gekommen. Gott ist ein Freund von dir, von mir geworden in Jesus Christus. Welch ein Mensch, gedenke an uns, wenn du in dein Reich kommst, sagt eine Schächer. Und dann sagt Jesus, ich sag dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Er hat uns den Vater offenbart, den Willen Gottes offenbart, den Zugang zu Gott uns gezeigt, die Geheimnisse Gottes offenbart. Er ist eigentlich der größte Verräter des Himmels geworden, der Ewigkeit, der Herrlichkeit, der Gnade. Und jetzt weißt du, wie du gerettet werden kannst. Einfach in Jesus Christus. Die Liebe Gottes ist uns offenbart worden in Christus. Deshalb, wer mich sieht, sieht den Vater. Du brauchst ein menschliches Antlitz für Gott. Du kannst jetzt, wenn jetzt ein Heiliger kommt, weißt du, und das ist, ich finde es so schön an den Heiligen, ich meine nicht den Scheinheiligen, aber den wahren Heiligen, ich finde, dass die so natürlich sind. So natürlich, so einfach, so unkompliziert. Und das war Jesus. Er war der Heiligste von allen Heiligen. Und er war so natürlich, so simpel, so zum Anfassen. Zum Anfassen. So kein Superstar. Und deshalb, er kam als Baby zur Welt. Ich finde es ganz toll, dass er als Baby zur Welt kam, damit niemand Angst haben muss. Weißt du, wenn da ein König zur Welt gekommen wäre, in Tracht und Krone und Thron und so weiter, hätten sie alle Scheu gehabt. Nein, da muss man bestimmte Referenzen erweisen, da muss man sich verbeugen und so weiter. Aber hier zu einem Baby. Heute muss ich Babysitter machen bei meinem Enkel. Dreimal wickeln. Und ich finde es, das war Jesus. So einfach, so unkompliziert, in einer Krippe liegend, im Stall, nicht irgendwie so weltfremd, so abseits, sondern da, wo Leben ist, wo es Lebens abspielt. Er ist der wahre Mensch geworden, so damit Mensch, und zwar in allen Dingen. Jesus ist Mensch geworden in allen Dingen, damit niemand sagen kann, mich kann Jesus nicht erretten. Es gibt keine Situation, in der Jesus nicht gewesen wäre, wenigstens für 5 Minuten. Er wurde ausgepeitscht, 39 Schläge hat er bekommen. Also, und wir wissen von der Medizin her, es gibt 39 Krankheitswurzeln, für alle Wurzeln, egal welche Krankheit es ist. Er hat praktisch alle, und in seinen Striemen sind wir geheilt, werden wir geheilt. Er wurde als Flüchtling geboren, kein Platz, so als Findelkind auf der Straße. Er musste flüchten nach Ägypten, als Asylant dort gelebt, im Untergrund irgendwo, kam wieder zurück. kam in eine verarmte Familie zur Welt. Seine Brüder und Geschwister haben ihn nicht angenommen. Die haben gesagt, blem, blem, er spinnt, er ist wahnsinnig. Sie haben nicht an ihn geglaubt. In meiner Bibel steht, und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie glaubten, er wäre wahnsinnig. Wenn es damals möglich gewesen wäre, hätten sie in eine Psychiatrie eingewiesen. So hätten sie Jesus behandelt, aber so haben sie reagiert. Kein Pharisäer, kein und so weiter. Sie haben ihn als ein Samariter, obwohl er ein pur reiner Jude war. Sogar kein Samariter glaubt an ihm, weil er aus Galiläa kam. Die Leute konnten nichts anfangen. Wo kommt er her? Was ist so sein Background, sein Hintergrund? Dass er aus einem abgewirtschafteten Königshaus kam, die zurück aus Babylon kamen. Und wir wissen damals, als die Juden aus Babylon kamen, die Davidslinie, die haben Angst gehabt, nach Jerusalem zu gehen, weil es gefährlich war. Denn wir wussten nicht, wie die politische Lage wird. Die haben sich im Nazareth sich niedergelassen. Kamen in einer religiösen Welt nach Hause. Nazareth war ein Kaff, ein Kuhdorf. Aber die haben ihre eigene Synagoge gehabt. Waren sehr religiös. Und wir wissen, Jesus ging regelmäßig in die Synagoge, ist im Judentum groß geworden. Aber er war kein, wenn du jetzt ganz genau nimmst, er war kein Jude. Sein Ziehvater Josef, der hat relativ wenig mit der Zeugung zu tun gehabt. Der hat nur den Namen gegeben, den Ruf gegeben, Zimmermann. Wir kennen seinen Vater und so weiter. Und er kam als lediges Kind im gewissen Sinne zur Welt, so damit auch die, die ledig sind, gerettet werden können. Und dann stirbt er am Kreuz. Er stirbt am Kreuz als Selbstmörder, damit auch der Selbstmörder gerettet werden kann. Damit auch der Selbstmörder im letzten Atemzug seines Lebens gerettet werden kann. Jesus sagt, niemand nimmt von mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Und dann heißt es, und er richtet seinen Weg schnurstracks nach Jerusalem. Er hat den Tod provoziert, er wollte es so haben. Er wollte unbedingt am Kreuz sterben, weil er wusste, das ist der einzige Weg, wie die Welt gerettet werden kann. Nicht Garten Gethsemane, der kämpft mit dem Todesengel. Im Garten Gethsemane hat er mit dem Todesengel gekämpft, weil der Engel wollte ihn im Garten töten. Aber Jesus wusste, im Garten habe ich nichts zu suchen. Der Garten ist nicht der Ort der Erlösung. Im Garten sind die Menschen gefallen. Ich muss am Fluchholz hängen. Und deshalb, niemand nimmt mein Leben von mir. Er hätte nur sagen können, nein. Und er wäre vom Garten gezogen, meine Schnurstracks in den Himmel gegangen. Aber nein, er hat den Weg gewählt. Und dann stirbt er am Kreuz. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er gab seinen Geist auf. So, damit jeder, der irgendwo sich dazwischen findet, gerettet werden kann. Und damit niemand sagen kann, für mich gibt es keine Rettungsmöglichkeit. Jesus ist Sohn Gottes und wurde ganz Mensch. Als er hier auf dieser Erde war, war er ganz Baby, ganz junger Mann, ganz Zimmermann, ganz Rabbi, ganz Wanderprediger. Und als er die letzte Woche seines Lebens angetreten hat, war er ganz Messias, ganz Erlöser. Der hat sich nicht mehr groß gekümmert um die anderen Belange des Lebens. Er hat sich ganz auf das Kreuz, auf die Erlösung konzentriert, dass der Wille Gottes getan wird. Und Jesus, und das ist für mich so groß, Jesus, was er tat, tat er immer ganz. Und das, was wir tun, wenn du Frau bist in diesem Leben, dann sei ganz Frau. Und wenn du ganz Mann bist, sei du ganz Mann. Und wenn du Arbeiter bist, sei ganz Arbeiter. Und wenn du, was weiß ich, bist, dann sei immer das, was du bist, komplett ganz und nütze das aus. Nächstes Mal kommt eine andere Phase deines Lebens oder später oder wenn du älter bist. Wenn du jetzt in der Ausbildung bist, dann konzentriere dich ganz auf die Ausbildung. Und wenn du dann arbeitest, dann konzentriere dich ganz auf die Arbeit. Und wenn du dann Rentner bist, dann genieße dein Rentierdasein. Dann sei richtig Rentner. Und dann genieße dieses Rentnersein. Und wenn du dann stirbst und am Sterben bist, dann konzentriere dich auf die Ewigkeit. Und dann sag, jetzt geht's nach Hause. Und er wurde mit den Seinen versammelt bei den Seinigen. So und so weiter. Dann lasst uns immer, was wir sind, ganz. Als Jesus am Kreuz hing, war er ganz Messias. Da hat er nicht mehr viel gedacht. Dann hat er nur noch ganz kurz, was um ihn herum war, geregelt und geordnet und dann sich verabschiedet. Und dann war er beim Vater. Was wir sind, lass uns immer ganz sein. Und er war das. Jesus hat das Göttliche und das Menschliche. Und in dir und in mir, Wenn wir Jesus aufgenommen haben, ist unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Dann wohnt Gott in uns, Christus in uns. Und du wirst das, was Gott aus uns Menschen machen wollte. Und das ist, war die Idee, was Jesus war. Das sollst du, das soll ich sein. Und Jesus wollte nie ein Du sein. Er war immer ein Ich. Jesus wollte nie ein Du sein. Er war immer ein Ich. Du sollst nicht eine Kopie von irgendjemand sein. Du sollst immer ein Original sein. Und Jesus war das. Und Jesus ließ sich nicht von Menschen manipulieren. Er ließ sich auch nicht von seinen Gefühlen, von den Zeitumständen oder von der Situation heraus, sondern er war ganz das, was er war, ganz komplett. Gott und eins. Und jetzt ist das große Problem für dich und mich. Wie bringe ich beides zusammen, das Göttliche und das Menschliche in mir, heute Abend? Wie bringe ich das zusammen? Zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Zwei Wünsche, zwei Ziele. Und weißt du, das Göttliche muss sich in mir durchsetzen. Und spätestens, und das ist der Weg, wie sich das durchsetzen kann, am Kreuz verbindet sich beides. Und erst im Leiden kommt das wahre Mensch, Gott-Mensch-Dasein erst zum Tragen. Erst im Leiden offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. In dem, was er litt, lernte er den Gehorsam. Denn von Gott aus, das, was wirklich drauf ankommt, dann kristallisiert sich unterm Druck, in Spannungen, dann kristallisiert sich, ja, in dem, was er litt am Kreuz. Da kommt das Göttliche. Da zeigt sich, wer Charakter hat. Da zeigt sich, wer Geist hat. Da zeigt sich, wer Leben hat und was das Leben ist. Und wie man mit dem Leben umgeht. Niemand kann mein Leben von mir nehmen, sagt Jesus, es sei denn, ich gebe es freiwillig und so weiter. Und ich bin König und dazu bin ich geboren, dazu bin ich in der Welt gekommen, kann schreiben, was du willst. Du kannst nicht verhindern, das zu sein, was ich bin. Heute Abend, Gott, Mensch, Mensch, Gott, Christus in uns. Wir wollen darüber nachdenken und beten. Und Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und wir tragen alle das Wesen des unsichtbaren Gottes in uns. Morgen mache ich ein bisschen Stück weiter. Freund Gottes sein, was das bedeutet. Was es bedeutet, Gottes Charakterzüge. Was es bedeutet, Gottes Wesenszüge in sich zu tragen. Was es bedeutet, Gott gleich, Gott ähnlich zu sein. Und Jesus hielt nicht einen Raub, Gott gleich zu werden, sondern er war's. Er war's. Und hat sich erniedrigt. Und wenn einer Kind Gottes ist, wenn einer weiß, mein Leben ist in Gottes Hand, ich bin in Gott verwurzelt, in Gott verankert, der muss nicht beweisen, Leute, schaut mich an, ich bin göttlich, ich bin heilig. Da muss niemand protzen und beweisen. Wenn du das bist, dann bist du's. Zum Napoleon, und ich schließe mit einem Beispiel vom Napoleon, da kommen Leute vorbei von seinem Hof und sagen, Majestät, hören Sie nicht, was die Engländer von Ihnen sagen, Sie sind kein richtiger Kaiser. Sie haben sich selbst die Krone aufgesetzt. Sie haben die Macht an sich selbst. Sie sind ein Bürgerlicher. Sie sind kein richtiger Kaiser. Dann hat der Napoleon, wie er so war, dann hat er gesagt, lass die Engländer reden, was sie wollen. Sie können nicht verhindern, das zu sein, was ich bin, König oder Kaiser von Frankreich. Lass die Menschen, lass die Teufel, lass die Dämonen, lass die unreinen Geister, das Negative, lass sie reden, was sie wollen. Wenn du Kind Gottes bist, kann dich niemand verhindern, Kind Gottes zu sein. Kann dich niemand verhindern, Königskind zu sein. Wenn du, ja, das hat mir gefallen, immer dort die Hand ans Herz zu legen, Napoleon. So, diese Pose, Hand aufs Herz. Was bist du? Lass uns aufstehen. Lass uns Gott fragen. Lass uns dem Evangelium gemäß würdig wandeln. Lass uns nicht eigene Wege gehen, eigene Gedanken, eigene Philosophien und Fantasien, eigene Eingebungen. Nein, das soll sein, was Gott von mir wollte. So viele Menschen gehen in die Irre, weil sie eigene Suppe kochen wollen, eigene Sache machen wollen. Sie wollen was Besonderes sein und sind es doch nicht. Erst wenn Christus in unser Leben hineinkommt, wenn Jesus mehr und mehr in uns Gestalt bekommt, dann werden wir zum Lob des allmächtigen Gottes. Dann werden wir zu Kanäle des Heiligen Geistes. Dann werden wir zur Offenbarung des Herrn. Und das Interessante ist von den Aposteln, wir machen morgen weiter. Und dann heißt es, und sie wussten, auch diese sind mit ihm gewesen, diese Petrus und Johannes. Auch diese sind mit ihm gewesen, auch diese haben mit ihm gelebt und auch diese sind mit ihm verbunden. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir unschlagbar. So wie Jesus unschlagbar war, als er hier Mensch auf Erden war, Gott Mensch war. Er war unschlagbar. Wenn du Gott in dir hast, bist du in dieser Welt unschlagbar. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, schicke deinen Sohn in unseren Herzen. So wie der Augustinus sagte, es nützt nichts, wenn Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren wird und nicht in unseren Herzen. O Vater, ich bitte dich, lass Christus Gestalt in uns gewinnen. Lass uns nicht Religion spielen, es ist so viel Religion in unserer Welt. Vater, wir wollen Jesus in uns aufnehmen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Vater, ich möchte, dass die Geschwister, die Gläubigen, die hier sind, Kinder Gottes werden. Dass sie das Ebenbild Gottes werden. Dass sie Christus realisieren, Christus verwirklichen, Christus ausleben in dieser Welt. Die Welt braucht einen sichtbaren, einen greifbaren Jesus, einen fassbaren Jesus, keinen Superstar. Nein, sie brauchen einen Menschen aus Fleisch und Blut, der Gott in sich hat, der Gott in sich hat. Vater, begegne uns heute Abend. Amen. Wir singen einen Chorus, preisen Gott. Er will uns gnädig sein. Das war Jesus. Solange er hier auf dieser Erde ging, er war den Menschen barmherzig, gnädig und gütig. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist eigentlich das Einzige, was wir von Jesus wissen. Er ist da. Seine Liebe ist dieselbe wie je und je. Und was er einmal tat, das tut er immer wieder. Preis Gott, der gekommen ist. Wohnt Jesus wirklich in deinem Herzen? Du sagst, ich kenne ihn. Ich frag dich, im Namen des allmächtigen Gottes, kennst du ihn wirklich? Gib ihm eine ehrliche Antwort. Belüg nicht andere und belüg nicht dich selbst. Sich selbst zu belügen ist das Schlimmste. Kennst du ihn wirklich? Oder spielst du nur Religion? Kennst du ihn nur vom Bibellesen? Kennst du ihn nur von der Predigt? Kennst du ihn nur von vielleicht einer Heilung, einem Wunder, einer Gebetserhörung? Oder kennst du ihn durch die Offenbarung des Heiligen Geistes? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Thomas, als er seine Finger in die Wunden Jesu legte, er glaubte, er kennt ihn. Er hat geglaubt, er ist 3 Jahre lang mit ihm zusammen gewesen. Er weiß alles, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber erst als er seinen Finger in die Wunden Jesu legt, in den Wunden des Auferstandenen, sagt er, mein Herr und mein Gott, du kannst nicht beten, dir fehlen vielleicht die Worte für die Anbetung, bist religiös. Weißt du, wenn du deinen Finger in seine Wunden gelegt hast, einmal ihn berührt hast, den Auferstandenen, dann geht's nur, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Dann bist du vielleicht für die Außenwelt wortkarg, armselig oder einsilbig, mein Herr und mein Gott. Aber du hast ihn erkannt. Und du merkst plötzlich, dass alles, was du bisher über Gott wusstest, Stroh war. Und jetzt, erst wo das Feuer, der Funke Gottes fiel, mein Gott und mein Herr, wir singen vielleicht noch einmal, danke, danke mein Herr. Jesus, danke, ich danke dir. Und find an deinem Platz Gott, wo du bist. Du musst nicht nach vorne kommen. Gott ist überall. Er ist dir näher als die Luft, die du atmest. Du kannst ihm begegnen, gerade jetzt. Kennst du ihn wirklich? Oder spielst du Religion? Willst du andere überzeugen und selbst bist nicht einmal überzeugt? Lass uns ganz ehrlich sein. Oh Gott, nimm die Maske von unser Gesicht. Lass uns wahrhaftig sein vor dir. Kennst du Jesus? Kennst du ihn wirklich? Mein Gott und mein Herr. Ich will dich berühren, wie Thomas. Ich will deine göttliche Seite kennenlernen, aber auch deine menschliche. deine geistliche Seite und deine geistige Seite. Ich will deine ganze Fülle, die Fülle der Gottheit kennenlernen. Ich lade dich ein, entdecke Jesus. Du kannst natürlich deine Hand stecken, wenn du willst, aber das bringt nichts. Dein Herz muss sich öffnen. Die Tür von innen muss geöffnet werden. Du bist dein eigener Kerkermeister. Wirf über Bord deine ganzen falschen Vorstellungen von Religion, Gott und Himmel und sag, Heiland, ich möchte wie ein kleines Kind anfangen, an dich zu glauben. Ich möchte einfach anfangen, wie ein Baby, dich zu lieben, mich an dir zu hängen, mich dir anvertrauen. Jesus, danke dir. Gekommen bist, Mensch geworden bist, dass du zu den Sündern, zu den Aussätzigen, zu den Verstoßenen gekommen bist. Danke dir. Ich danke dir. Sag ihm Danke. Danke ihm jetzt für deine Erlösung. Du darfst heute Abend ganz Kind Gottes sein. Ganz ein Eigentum des Herrn. Verdient hast es nicht. Du kommst nach Hause wie der verlorene Sohn, die verlorene Tochter. Der Herr hat Zeit für dich. Zum Vater. Wer ihn sieht, hast du ihn schon gesehen? Bist du ihm schon begegnet? Hat er sich dir offenbart? Vielleicht komisch, Saul von Tarsus ist ihm begegnet auf dem Weg, als er Christen verfolgen wollte, als er böse Absichten in seinem Herzen hatte. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Gott begegnet uns heute Abend. Auf unseren Wegen, auf deinen, auf meinen Wegen begegnet er. Er begegnet dir beim Autofahren, in der U-Bahn, heute Nacht im Bett oder beim Frühstück. Er begegnet uns. Hast du Zeit für Jesus? Zeit für ein Gespräch mit ihm? Der Sohn Gottes. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, wer dich ruft, Jesus zu der Samariterin, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittet, wenn du wüsstest, heute ist Jesus vor dir. Weißt du das? Ich spüre die Gegenwart des Herrn heute Abend hier. Wenn du wüsstest, wer das ist. Aber was fangst du an mit Religion? Was ist die wahre Gottesanbetung? Jerusalem, Gerizim, wir Samariter, wir Juden oder ihr Juden, vergisst diesen ganzen religiösen Schmarrn. Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Danke, Jesus. Lass uns zusammen sagen, himmlischer Vater, wir wollen Jesus begegnen. Christus in uns soll die Hoffnung auf Herrlichkeit werden. Vater, nimm alles weg, was Jesus nicht meint. Wir wollen Jesus kennenlernen. Ich will Jesus kennenlernen. Hilf mir, Heiliger Geist. Amen. Amen. Geh mit der Hilfe Gottes nach Hause und Gott soll dir helfen, Jesus zu entdecken und Jesus zu erkennen. Und das ist die Erkenntnis, die dein Leben frei macht. Halleluja.